Grund zum Feiern gibst, ganz normal an so einem Februarsonntag, mitten in unserem Alltag, dass du uns Gründe gibst, viele Gründe, uns zu freuen und zu jubeln, fröhlich zu sein. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst, um uns einfach die Augen zu öffnen, für den Grund zu feiern. Du weißt, wie wir heute Morgen hier sitzen, was wir mitgebracht haben, wie es uns geht, ob uns gerade nach Feiern zumute ist oder ob wir uns eigentlich ganz anders fühlen. Und ich bitte dich, dass du einfach heute Morgen uns einen Blick schenkst auf die Wahrheit, die von dir her kommt, auf deine Realität, dass wir sehen dürfen, wie du bist und wie unser Leben in deiner Perspektive aussieht. Danke, dass du hier bist, danke, dass du sprechen wirst und danke für unsere Gemeinschaft. Amen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Es ist immer interessant, wie sich das dann so verteilt von den Leuten her. Heute ist so die große Masse in dem Eck, aber ich werde euch auf keinen Fall vernachlässigen da drüben. Ist nett, gell? Wer von euch war schon mal auf einem Laternenfest? Laternenfest, entweder als Kind oder als Erwachsener. Darf ich nochmal sehen? Geht kurz in euch. Das ist nämlich krass, wenn ihr mal überlegt, fast jeder war schon mal auf einem Laternenfest. Und deswegen dachte ich, beginne ich auch da. Denn ich war auch vor ungefähr, naja, 3-4 Jahren das erste Mal auf einem Kindergartenlaternenfest. Und zwar auf dem Kindergartenlaternenfest meines Sohnes. Und dann komme ich da rein und dann wird einem so ein bisschen erklärt, wie das jetzt abläuft. Man geht dann los und in Heimerdingen ist das wunderschön. Da steht dann der Posaunenchor draußen und spielt für die Kinder. Und dann läuft man quer übers Feld mit diesen ganzen kleinen Menschen mit ihren Kerzen und alles fackelt irgendwie ab und dann kann man es doch wieder löschen. Ihr wisst, wie das läuft, vielleicht noch aus einer eigenen Kindheit. Und irgendwann ist es so 6 Uhr und man merkt so, die Laune geht so ganz langsam eher in den Keller bei den Kindern, weil sie doch jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs sind. Und dann wird es so 18.15 Uhr, die Laune wird auch nicht unbedingt besser, weil jetzt wird es auch noch kalt, kennt ihr das? Dann läuft man rum und merkt so, jetzt wäre es dann Zeit, dass man langsam wieder zurückkommt in diesen warmen Kindergarten. Und dann ist es auch so, man biegt dann ein und alle quengeln so einigermaßen rum, aber man weiß ja, da im Kindergarten wartet was auf die Kinder. Und zwar wartet dort ein wunderbar angerichtetes Buffet. Jeder hat was mitgebracht, es gibt warmen Punsch und so weiter. Und dann war es eben so, ich war da das erste Mal dabei und wir kommen in den Kindergarten und alle sind hungrig, müde, kalt, so mittelmäßig gelaunt und dann kommst du rein in diesen Vorraum und dann steht da dieses Riesenbuffet. Und als Erwachsener denke ich, wow, diese Kinder, die werden sich so freuen und ich würde mich auch so freuen, wenn ich hier mitessen dürfte. Aber mir war klar, das ist natürlich für die Kinder wunderbar hergerichtet, alle möglichen süßen Sachen und natürlich auch schönes Fingergebäck. Und dann, weil ich das erste Mal da dabei war, stehe ich so am Rand und sehe, wie die Kinder anfangen, Buffets eröffnet, sich Sachen zu holen. Und irgendwann kommt so eine Erzieherin, die läuft an mir vorbei und guckt mich an und sieht, wie ich so dastehe und sagt zu mir, Herr Kohler. Und ich sage, ja, das ist nicht nur für die Kinder. Das ist für
alle.
Das ist für alle. Und ich dachte so, was? Das ganze Buffet für mich? Und sie meinte, nein, nein, nicht das ganze Buffet, aber es ist für alle. Sie dürfen gerne zuschlagen. Und da musste ich echt kurz umdenken. Kennt ihr das? Wenn man eigentlich damit gerechnet hat, das ist für jemand anders und plötzlich ist es auch für einen selber. Und dann überlegt man, was hat das für Konsequenzen jetzt? Was bedeutet das? Und dann kommen einem all die Ideen, die man vorher sich nur heimlich gedacht hat und die man jetzt ausführen kann, dass man den Teller nimmt und dann füllt man das alles auf mit den Dingen, die einem schon die ganze Zeit ins Auge gestochen sind. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, was es für einen Unterschied macht, ob etwas für eine bestimmte Gruppe nur gilt oder ob es für alle gilt. Und deshalb, wenn wir die erste Folie sehen können, soll es heute in dieser Predigt um dieses für alle gehen. Und zwar glaube ich, dass ich euch anhand von einem Bibelvers mit reinnehmen kann in ein so ein bisschen auf den Kopf gestelltes Denken. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen überraschen kann, wenn wir uns überlegen, was bedeutet dieser Vers, wenn wir das mal ausweiten, nicht nur für eine bestimmte Gruppe, für die Kinder oder die Erwachsenen oder die Christen, sondern für alle. Ich zeige euch gleich den Vers. Es ist ein Vers, wir gucken mal, ob das muss wahrscheinlich ein bisschen laden, das ist normal. Geduld. Das passt auch gut zu dem Vers, genau, für alle. Und wenn wir die nächste Folie sehen, dann verrate ich auch, um welchen Vers es heute geht in dieser Predigt. Es geht, ihr dürft mal raten. Es hat vielleicht was mit Früchten zu tun. Und wenn ihr schon mal hier wart im Gottesdienst, wisst ihr auch, welcher Vers es sein könnte. Über welchen Vers haben wir schon zweimal hier gesprochen? Galater 5, 22. Ich lese ihn euch nochmal vor. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Zwei Predigten schon über diesen Vers gepredigt und heute kommt die dritte, weil dieser Vers ist einfach sowas von tief und sowas von explosiv, weil er, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte hat, die man anschauen kann. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir einfach überlegt haben, was behauptet Paulus hier eigentlich, dass der Heilige Geist, der wo ist? In uns, oder? Der Heilige Geist wohnt in uns, er ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, 5, Gott wohnt durch seinen Geist in uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen in uns. Dass dieser Heilige Geist Frucht hervorbringt in uns. Und haben so überlegt in dieser ersten Predigt, glauben wir das eigentlich? Dass in uns irgendwie ein Raum ist, wo jemand anderes Frucht produziert, und zwar schöne Frucht. Dann haben wir gemerkt, ja, es wäre eigentlich schön, wenn es so ist, aber wie finden wir das, haben darüber nachgedacht. Und dann in der zweiten Predigt haben wir überlegt, wenn das die Frucht des Geistes ist, könnte uns das doch vielleicht helfen, zu überlegen, was ist eine geistliche Angelegenheit und was eine nicht so geistliche Angelegenheit. Wir haben darüber gesprochen, dass wir als Christen eigentlich immer so ein bisschen versuchen rauszufinden, wie können wir ein geistliches Leben leben oder was ist eine geistliche Gemeinde oder ist das ein geistliches Buch? Und dann achten wir auf alle möglichen Sachen, ob die Person oft Jesus sagt oder ob sie irgendwie eine Bibelschulausbildung hat oder ob sie irgendwie keine Tattoos hat oder was auch immer. Aber dann haben wir überlegt, hier gibt es eigentlich jetzt wie so eine Wasserwaage, einen guten Maßstab dafür, um zu entscheiden, ob etwas geistlich ist oder nicht. Und ich habe euch erzählt, wie ich früher immer diese Predigten von diesem südafrikanischen Höllenprediger gehört habe, wisst ihr noch, für die, die da waren. Und die Frucht, die dabei entstand bei mir, immer wenn ich das gehört hatte, danach habe ich mich so richtig ängstlich gefühlt, ein bisschen verdammt, sehr schwer und auch in jeder Hinsicht verunsichert. Habe aber immer gedacht, der Typ ist richtig geistlich, weil jedes zweite Wort ist Jesus. Und dann haben wir darüber nachgedacht, kann uns dieser Vers helfen und wie hilft er uns rauszufinden, sind wir an dem Ort, wo der Geist Gottes gerade am Wirken ist oder entsteht hier Frucht, die in eine andere Richtung geht. Wir haben auch darüber nachgedacht, dass Frucht ja was ist, was in der Natur mehrere Monate braucht, bis man es sieht. Das heißt, es braucht manchmal Zeit, um das beurteilen zu können. Es ist nicht so, dass man das oft im ersten Moment weiß. Manchmal geht man auch erst durch ein Tal, wo man verwirrt ist. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man so nach 6 Monaten spätestens irgendwann mal eine von diesen Früchten sieht. Und jetzt die dritte Predigt heute zu diesem Vers, Galater 5, Vers 22. Ich finde es ganz spannend, wir sitzen hier in einem Gottesdienst, in einer christlichen Gemeinde. Und wenn wir das lesen, dann würde ich mal behaupten, dass wir das zunächst auf uns beziehen, oder? Ist ja ganz natürlich. Dass wir sagen würden, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und wir sagen, bei wem produziert es der Heilige Geist? Bei uns, oder? Weil wir sitzen ja jetzt hier. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die allermeisten hier sich als Christen bezeichnen würden oder als gläubige Menschen. Nicht alle 100%, aber die meisten. Und dann liest man so einen Vers und denkt, okay, ja, der Heilige Geist produziert diese Dinge, Friede und so weiter, bei uns Christen. Steht es da? Nö, steht da gar nicht, oder? Da steht einfach nur, die Frucht des Geistes ist Liebe und so weiter. Da steht mal überhaupt nicht, bei wem das die Frucht ist. Sondern da wird nur was über den Heiligen Geist gesagt, richtig? Was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist bringt etwas hervor. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Das tut der Heilige Geist. Noch keine Aussage darüber, bei wem er das tut. Und jetzt lasst uns mal überlegen. Habt ihr schon mal in eurem Leben Menschen getroffen, die fröhlich waren, die geduldig waren, die sehr freundlich zu euch waren? Ja, hoffentlich. Waren das alles Christen? Das heißt, ihr habt schon Menschen getroffen, die enorm freundlich zu euch waren und dann stellt sich heraus, sie sind gar nicht gläubig. Dürfen die das überhaupt? Dürfen nichtchristliche Menschen freundlich sein und vielleicht sogar noch freundlicher als euer christlicher Kumpel, der gerade mit euch dabei ist? Ich hatte neulich das Problem, dass mein Auto nicht ansprang, Dieselpartikelfilter zu, wer ein Dieselfahrzeug hat, weiß, wie das ist. Und dann rufe ich beim ADAC an und sage, ja, ich komme nicht los, ich muss dringend los, wir haben eine Veranstaltung in Prisma. Und der Mann sagt, ja, das ist schwierig, ich komme mal vorbei. Und dann war er da tatsächlich nach 10 Minuten, Viertelstunde und guckt sich das an und sagt, ja, das Problem ist, ich kann das jetzt zwar ausmessen, aber Sie müssen dazu in die Werkstatt, das kann ich jetzt nicht einfach so hier lösen. Er misst es aus, schließt sein Gerät an. Und irgendwann sagt er, naja, die Schwelle, wann dieser Dieselpartikelfilter wieder frei wird, die ist gerade so erreicht und wenn man damit jetzt eine Weile fahren würde mit dem Auto, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, in einem bestimmten Gang, dann könnte es sein, dass der wieder frei wird. Und dann sagt er, und das macht normalerweise eben die Werkstatt, da setzt sich dann irgendein Azubi rein und fährt mit dem Auto so lange da auf diesem Kreisding da, bis der wieder frei ist. Und dann sagt er, wissen Sie was, Herr Kohler, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, dann fahre ich mit Ihnen jetzt so lange, bis der wieder frei ist. Ich gucke den an, echt jetzt, Ihr Ernst? Und dann sagt er, ja. Sage ich, ja, okay, ich muss noch kurz meine kleine Tochter mitnehmen, auf die musste ich noch irgendwie aufpassen, bevor dann meine Frau kam. Und dann sitzen wir im Auto, da sitzt dieser ADAC-Mensch und dann fuhren wir eine Dreiviertelstunde durch die Pampa in Heimerdingen, Hemmingen, alle Käfer da rum. Immer, der wusste genau, was er macht, weil er dieses Gerät parallel angeschlossen hatte. Das heißt, du konntest immer sehen, wie der Dieselpartikelfilter reagiert, je nachdem, ob du 3000 Umdrehungen hast oder 4000 Umdrehungen oder man musste ein bisschen runtergehen, man musste schneller fahren, langsamer fahren. Fährt er mit einer Dreiviertelstunde mit mir da rum und irgendwann geht dieses Lichtchen aus und man sieht, ach, der Dieselpartikelfilter ist frei, freie Fahrt und man kann wieder Gas geben, weil der regelt sich runter, dass man nicht mehr richtig Gas geben kann. Und dann kommen wir irgendwann zu Hause an und ich guck diesen Typ an und ich denke nur, woher hat der so eine Geduld? Ich bin einfach so ein stinknormaler ADAC-Inanspruchnehmer. Wenn der das bei jedem macht, der kommt ja zu gar nichts. Aber irgendwie war das gar nicht seine Denke, sondern der hatte Zeit, der hatte Geduld. Und das Witzige war, wir haben die ganze Fahrt natürlich drüber gesprochen, was er so macht, was ich so mache. Und ich habe ihm relativ schnell erzählt, ich bin Pastor in der Freikirche. Und dann sagt er, ah, er ist nicht gläubig. Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und so. Und das war für ihn klar, er ist nicht in der Ecke irgendwie christgläubig. Aber ich sehe bei ihm eine Geduld, die alles übertrifft, was ich sonst in der Woche so erlebt hatte. Und dann frage ich mich, woher kommt diese Geduld von diesem ungläubigen Mann? Naja, schauen wir mal den Vers an. Was glaubt ihr, woher die kommt? Woher hat mein ADAC-Helfer seine Geduld? Was würde ich sagen? Vom Heiligen Geist. Wer bringt auf der Welt Geduld hervor? Der Heilige Geist. Gibt es noch eine andere Quelle von Geduld auf dieser Welt? Steht irgendwo in der Bibel, dass noch jemand anders auch Geduld hervorbringen kann? Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Eine exklusive Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt. Es ist etwas, das unser Zusammenleben enorm bereichert und enorm fördert. Richtig? Wenn jemand geduldig ist mit dir. Und diese krasse Aussage von Paulus in Galater 5 ist, dass der Heilige Geist die Quelle ist von der Geduld, die wir in unserem Leben als Christen, aber anscheinend auch, die wir im Leben von Nichtchristen finden. Ich hoffe, dass in eurem Kopf schon ein bisschen rattert. Dass ihr überlegt, ja, aber das darf der überhaupt, der Heilige Geist, sowas? Haben die den überhaupt? Wie macht der das überhaupt? Für alle. Der Heilige Geist ist die Quelle und der Ursprung von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hast du dich schon mal gefragt, woher eigentlich all das Gute in der Welt kommt? Die meisten Leute fragen sich, woher kommt das Leid in der Welt, richtig? Hast du dich schon mal gefragt, woher kommt das Gute in der Welt? Woher kommt eigentlich das, dass jemand auf seiner Hochzeit in kompletter ekstatischer Freude 4,5 Stunden tanzt, bis es kein Morgen mehr gibt, alle sind völlig platt und fröhlich und liegen sich in den Armen und es ist eine muslimische Hochzeit? Woher haben diese Menschen ihre Freude? Wer bringt Freude hervor, Freunde? Wer bringt Freude hervor? Der Heilige Geist. Jetzt können wir natürlich sagen, die haben gar nicht echte Freude. Ja? Das wäre jetzt unsere Erklärung. Dass wir sagen, wenn Muslime sich freuen bei einer Hochzeit und tanzen und lachen und sich in den Arm legen, das ist nicht die Freude hier. Das hier ist Christenfreude. Das steht da nämlich im Griechischen, richtig? Nee, gar nicht. Das muss uns fast ein bisschen stören, dass Paulus hier so allgemein spricht. Uns wäre es doch viel lieber, wenn er ein bisschen spezifischer reden würde. Wenn er sagt, die Frucht des Geistes ist Freude über Gott, über Jahwe, richtig? Dann könnten wir nämlich sagen, auf der muslimischen Hochzeit, naja, das ist nicht die Frucht des Geistes, weil die freuen sich ja gerade nicht über Jesus. Steht da aber nicht. Oder uns wäre es lieber, wenn da stehen würde, Friede über dein Heil, Friede über die Errettung. Oder wenn da stehen würde, Treue zu den Geboten. Oder Sanftmut, wenn man verfolgt wird um seines Glaubens willen. Aber Paulus schreibt hier ganz allgemein. Hast du dich schon mal gefragt, woher die Freude kommt, wenn gestern der VfB 3-0 gewinnt? Und die Leute sich in den Armen liegen im Stadion und du schaust ihn an und du merkst für einen kurzen Moment, die sind so glücklich. Und es geht dann wieder weg, wenn man dann merkt, wie der Nebensitzer einem gerade das Bier über den Kopf geschüttet hat. Aber ist egal, für einen kurzen Moment ist da tiefe Freude. Und ich will dich fragen, hast du in deiner Theologie eine Erklärung, woher diese Freude kommt? Ist deine Theologie weit genug, damit du weißt, woher das Gute in der Welt kommt? Paulus behauptet, dass es eine Quelle gibt, von diesen wunderschönen Dingen, die wir sehen. Von der Liebe zwischen Menschen, von der Freude, von dem Frieden, den Menschen spüren, von dem Frieden, nach dem sich Menschen sehnen. Und er sagt, der das in uns hervorbringt, ist der Heilige Geist. In uns Christen sowieso, da würden wir sagen, ja gut, das unterschreibe ich sofort. Aber anscheinend auch in denen, die sich als Nichtchristen bezeichnen. Jetzt hoffe ich, dass das in euch ein bisschen theologisch rattert, was das jetzt für Konsequenzen hat, wenn das wirklich so ist. Was bedeutet das dann für unser Menschenbild? Was bedeutet das für unser Gottesbild, wenn der Heilige Geist anscheinend jeden Tag in Scharnhausen überall am Werk ist, wo jemand heute treu ist, obwohl er sich vielleicht lieber trennen würde und er sagt, nee, ich ziehe das noch einmal durch, weil ich das Gefühl habe, es hängt an mir, jetzt hier festzuhalten an dieser Beziehung. Das hieße ja, dass der Heilige Geist die ganze Zeit am Werk ist, oder? Und bei wem? Bei allen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für euch alles selbstverständlich. Für mich war das ein relativ spannender Gedanke vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal überlegt habe, woher kommt eigentlich all das Gute in der Welt? Und dann ist das für mich der zentrale Vers. Und jetzt möchte ich mit euch mal überlegen, ist das was, was wir schon bei Jesus finden? Diese Vorstellung, dass es eine Quelle gibt von allem Guten. Und bevor wir zu Jesus kommen, will ich euch einfach sagen, was Jakobus sagt zu diesem Thema, weil den Vers kennen viele. Der unterstreicht es nochmal aus einem anderen Brief. Vielleicht können wir die nächste, das kann ich glaube selber durchklicken. Einfach um das nochmal zu unterstreichen. In Jakobus 1 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, jede, kommt von wo? von oben herab vom Vater des Lichts. Jede gute Gabe. Gibt es Menschen in eurem Umfeld, die schon mal eine gute Gabe empfangen haben in ihrem Leben? Die sagen, ja, da habe ich Glück gehabt, da wurde ich beschenkt. Das hat super geklappt. Jakobus macht eine unglaubliche Aussage, indem er sagt, jede gute Gabe, alles was gut ist, jeder Moment, wo jemand spürt, ich bin beschenkt worden, da gibt es eine Quelle, den Vater des Lichts, Gott. Und Paulus macht es dann noch einen Schritt weiter und sagt, es ist der Heilige Geist. Jesus geht genau in diese Richtung und verblüfft seine Jünger in der Bergpredigt im 5. Kapitel. Können wir eins weiterklicken, bitte? Gerhard, können wir eins? Danke. Super. Und zwar redet Jesus über die Feindesliebe in der Bergpredigt und er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und jetzt erklärt Jesus seine Sicht auf die Welt, warum wir unsere Feinde lieben sollen. Weil er sagt, Gott selbst lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Was braucht man in Israel in der Landwirtschaft, um irgendwie zu überleben? Man braucht Wasser und man braucht Sonne. Beides ist absolut überlebenswichtig. Ohne Sonne wächst nichts und ohne Wasser wächst nichts. Und Jesus sagt, die Quelle von allem Überleben, was ihr hier um euch rum seht, und zwar von Gerechten und Ungerechten und von Bösen und Guten, die Quelle von all dem ist einer, Gott. Jesus sagt, es gibt Menschen, die profitieren jeden einzelnen Tag von der Güte Gottes und haben keine Ahnung davon. Glaubt ihr, diese Bösen und die Ungerechten, von denen er spricht, die würden von sich sagen, oh, dieses gute Weizenkorn, das ich jetzt hier zu Brot mahlen kann, ich weiß, das kommt von Gott, vielen Dank. Nö, wissen die nicht. Ist denen auch egal, die würden vielleicht sagen, das haben sie sich erarbeitet. Aber Jesus sagt, nee. Egal, ob du es weißt oder nicht, die Quelle von all dem Guten, was du erlebst, ist Gott selbst. Das heißt, anscheinend kann man, wenn wir nochmal zu der Folie vom Geist zurückgehen, Gutes erfahren, Freude, Liebe und so weiter, ohne die Quelle zu kennen. Und ich will euch das einfach mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier ein Glas Sprudel eingeschenkt und ich würde das gerne mal der Hanna kurz geben. Hanna, wenn du da einen kleinen Schluck davon trinken würdest, ein frisches Glas. Wie schmeckt das?
Ganz normal wie Sprudel.
Wie Sprudel. Und wenn du jetzt gerade durstig warst, hast du das Gefühl, das hilft dir, das zu trinken?
Auf jeden Fall.
Und wie ist es, wenn du jetzt richtig, richtig durstig wärst? Würdest du dann mehr davon trinken?
Ja.
Okay, würdest du das Gefühl haben, danach wärst du einigermaßen versorgt und das könnte sogar dein Überleben retten, so ein Glas?
Doch schon.
Alles richtige Antworten, super Hanna. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Weißt du, aus welcher Quelle dieses Wasser kommt?
Nein.
Was? Dieses Wasser könnte dein Überleben retten und du weißt nicht, woher das kommt. Warte mal. Das heißt, dieses Wasser versorgt dich, macht dich durch und durch lebendig, ohne dass du weißt, woher es kommt. Okay, Schande über dein Haupt, Hanna. Wir sprechen das nachher. Danke. Wisst ihr was? Ich glaube, so geht es 99% der Menschen jeden einzelnen Tag. Die erleben Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Beim Aldi, beim Friseur, bei der Fahrschule, im Restaurant. Und haben keine Ahnung, was die Quelle ist. Und sättigt sie es trotzdem, obwohl sie die Quelle nicht kennen? Ja. Und warum macht es Gott, dass er Menschen versorgt mit all diesen guten Früchten, mit all dieser guten Frucht? ohne dass sie wissen, woher es kommt. Was glaubt ihr? Warum macht er das? Weil er alle Menschen liebt. Gott schenkt, ohne dass wir den Absender kennen. Dein Nachbar, deine Arbeitskollegin ist heute an diesem Tag beschenkt von dem Heiligen Geist und weiß es nicht. Und der Heilige Geist ist nicht jemand, wie wir es oft an Weihnachten erleben, der sagt, ja, ich gebe dir das Geschenk schon, aber dann musst du eben auch mindestens 3-mal Danke sagen und 4-mal zurückrufen und 5-mal dasselbe noch größer schenken. Kennt ihr solche Leute?
Ja.
Ja, gut. Das ist ja oft unsere Vorstellung, wenn jemand was gibt, wenn jemand was schenkt, dass wir erwarten würden, dann will aber die Person auch unbedingt wissen, ich habe es geschenkt und will dafür geehrt werden. Gott schenkt und gibt, ohne ehrenkäsig zu sein. Jeden Tag profitieren Tausende, Millionen von Menschen vom Heiligen Geist, ohne es zu wissen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Lass das mal sinken in dein Herz. Der Heilige Geist, können wir die Folie nochmal sehen? Perfekt. Der Heilige Geist produziert in Milliarden von Menschen, von Afghanistan bis Kanada bis Südafrika, diese Frucht, ohne dass sie ihn dafür ehren und ohne dass sie es überhaupt wissen. Einfach weil er weiß, das ist das, was jeder Mensch will. Gott tut was im Leben von Menschen, bevor sie sich für ihn entscheiden. Gott tut was im Leben von Menschen, bevor sie sich für ihn entscheiden. Der Heilige Geist produziert Frucht. Gute Frucht, Frucht, die jeder will. Wer will bitte nicht Liebe? Love is all you need, Kai Pflaume. Jeder will Liebe. Und der Heilige Geist gibt Liebe an Menschen, die überhaupt kein Interesse haben, gerade mit ihm zu leben, bevor sie überhaupt von ihm wissen. Weil er regnen lässt über Gute und Böse, weil er seine Sonne aufgehen lässt über Ungerechten und Gerechten. So ist Gott. Und ich glaube, dass uns das hilft, wenn wir das tief sacken lassen, unser Gottesbild prägen lassen von diesem Vers. Gott ist für alle Freunde. Und wir hätten es manchmal so gern, dass er vor allem für die charismatischen Freikirchen ist. Dann vielleicht für die evangelischen Freikirchen. Dann sagen wir, okay, sogar die ganzen evangelischen. Dann sagen wir evangelisch und katholisch. Und dann machen wir den Kreis immer größer. Aber irgendwann sagen wir, jetzt ist Schluss. Für die ist nicht Gott auch noch. Die haben ja gar nichts geleistet. Irgendwo muss auch eine Grenze sein, dass man sagt, ab dann produziert der Heilige Geist in dir Frucht. Ab, wenn du dich getauft hast. Ab, wenn du vorgekommen bist und das Übergabegebet gesprochen hast. Ab, wenn du irgendwie das richtige T-Shirt anhast. Und hier steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Das ist die Frucht des Geistes. Und wenn irgendein Mensch auf der ganzen Welt heute diese Frucht erlebt, aufrichtig, eine echte Freude, dann dürft ihr wissen, dass der Heilige Geist im Leben von diesem Menschen am Werk ist. Und damit ist er uns vielleicht einen ganzen Schritt voraus, oder? Könnte das sein? Ich habe mal vor einiger Zeit, war ich in einigen finanziellen Nöten und dann war ich hier in einem Gottesdienst schon ein paar Jahre her und dann kam draußen eine Person auf mich zu und sagt, du, ich soll dir einen Umschlag geben von einer Person, und ich denke, okay, nett, und ich mache den Umschlag auf und da ist Geld drin. Und da ist genau der Betrag drin, der auf meinem Konto im Minus war. Ich dachte, Wahnsinn, ich bin so dankbar und ich bin sofort zu der Person hin und sage mir, von wem ist dieses Geld? Ich will mich auf jeden Fall bedanken. Und sie sagte, du, die Person, die das Geld da reingepackt hat, die will nicht wissen, wer sie ist. Die will nicht weiter sagen, wer sie ist. Und dann habe ich total gezögert, weil es für mich gar keinen Sinn gemacht hat. Weil ich dachte, hey, man schenkt doch was, damit man dann auch die Freude des anderen irgendwie zurückkriegt oder zumindest das Lob oder wie auch immer. Und dann dachte ich, nee, dieser Person, der war es einfach wichtig, dass ich finanziell versorgt bin und die hatte überhaupt kein egoistisches Eigeninteresse, dafür Lob zu kriegen. Die wollte tatsächlich einfach nur, dass ich, weiß nicht, woher sie das wusste, ich habe es ja niemand erzählt, außer sie hat irgendwie so russische Hackerkünste und ist bei meinen Bankkonten gelandet, hoffe ich nicht. Diese Person wollte einfach nur, dass es mir gut geht. Und sie hatte kein Interesse daran, dass auf dem Umschlag dick und fett steht, von deiner besten Christenfreundin Brigitte oder wie auch immer. Das war nicht ihr Ziel, sondern ihr Ziel war mein Wohlbefinden. Ich glaube, dass Gott das mit uns tut, indem er uns beschenkt. Sein Ziel ist nicht seine Ehre. Die kriegt er auch. Aber sein Ziel ist, dass es uns gut geht. Und das macht er für alle Menschen auf dieser Welt. Für Gerechte und Ungerechte, für Böse und Gute. So ist unser Gott. Ihr kennt vielleicht diese Bänke, bei uns in Heimerding stehen die überall rum, so wunderschöne Bänke dann in der Natur und dann steht immer irgendwo ganz fett so ein Schild drauf, gespendet von der Vereinsbank Ditzing und so weiter. Und wenn ich das Ding schon sehe, dann habe ich immer das Gefühl, die halbe Stimmung ist schon weg. Weil das ist eine wunderschöne Holzbank in einer wunderschönen Gegend, aber dann lese ich erstmal Vereinskasse, wo auch immer, und dann gespendet hier. Und dann habe ich das Gefühl, da war es jemand wichtiger zu sagen, ich habe das gespendet, als die Bank da hinzustellen, um Leuten eine Freude zu machen. Weil wenn es ihnen wirklich um die Leute gehen würde, wüssten sie, dieses Spendending sieht richtig blöd aus, das lass mal weg. Gott ist anders. Gott gibt aus freiem Herzen. Ich will noch einen Gedanke mit euch teilen, der da hoffentlich jetzt auch schon für euch mitklingt, wenn ihr das lest. Ich weiß nicht, wie du über deine Mitmenschen denkst, über deine nichtchristlichen Freunde, die von sich aktiv sagen, ich bin nicht gläubig. Wie denkst du über die? Je nachdem, wie du über sie denkst, wird das entscheiden, wie du mit ihnen redest, richtig? Was du für ein Bild hast in deinem Kopf von den Leuten, die sagen, ich bin nicht gläubig, will nichts mit Kirche zu tun haben, verändert enorm deine Art und Weise, wie du mit ihnen redest. Jetzt will ich fragen, was hast du für ein Bild? Sind deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familienmitglieder, die sagen, oh, mit Kirche will ich nichts zu tun haben, in deinem Inneren hast du das Gefühl, die sind verbunden mit Gott? Die profitieren schon vom Heiligen Geist, bevor sie es wissen? Oder hast du das Gefühl, nee, die sind wirklich abgeschnitten von Gott? Die sind total getrennt von ihm und eigentlich muss ich erstmal die Brücke wiederherstellen, weil Gott will mit denen gerade gar nichts zu tun haben. Merk dir, was das für einen Unterschied macht, wie du mit denen redest. Wenn dein inneres Bild ist, der Heilige Geist ist schon längst bei Tante Erna am Werk, weil die hat sich heute schon mindestens einmal gefreut, nämlich, dass sie die richtige Fernsehsendung irgendwie gefunden hat oder was auch immer. Ist ja egal, man freut sich übers Vieles. Wenn dein inneres Bild ist, der Heilige Geist war heute schon bei Tante Erna am Werk, dann hast du einen Anknüpfungspunkt für dein Gespräch, richtig? Dann ist nicht Gott fern von ihr, sondern so nah, dass sie es gar nicht sieht, weil er so nah ist. Wenn dein Ansatzpunkt ist, Tante Erna ist tief getrennt von Gott, es gibt keine Verbindung zwischen Gott und ihr, dann wird es ein ganz anderes Gespräch. Dann musst du nämlich erstmal Tante Erna über diesen riesen Graben irgendwie rüberschlupfen und das wird mega schwer. Dann packst du sie auf dein und dann hast du irgendwelche 5 Reifen, durch die sie springen muss und wenn sie durch alle gesprungen ist, dann hat sie eine Verbindung mit Gott. Lass uns das mal ernst nehmen, was hier steht im Blick auf unsere Mitmenschen. Ich habe über unser Gottesbild gesprochen, das ist der zweite Punkt, über unser Menschenbild. Gott ist am Werk bei unseren Mitmenschen. Der Heilige Geist bringt Frucht hervor, nicht nur in Christen, sondern auch in Nichtchristen. Der Heilige Geist ist auf einer muslimischen Hochzeit zu finden, so wie Jesus bei den Sündern zu finden war. Und wisst ihr, wem es nicht gepasst hat? Den Religiösen. Die wollten, dass bitte Jesus sich auch einigermaßen reinhält. Und so wäre es uns vielleicht manchmal lieber, wenn der Heilige Geist nicht auch noch an den dunkelsten Orten seine Geschenke verteilt, oder? Sondern dass wir wirklich sagen, okay, dass die sich beim VfB-Spiel freuen, ist in Ordnung, aber nicht beim Bayern-Spiel. Oder dass wir irgendwelche Trennungen einführen und sagen, Herr, du kannst gerne deine Geschenke, deine Früchte verteilen, aber nicht hier. Und anscheinend hält Gott sich nicht an diese Grenzen. Jesus ist für alle gekommen. Er hat sein Leben gegeben für alle. Und der Heilige Geist gibt seine Frucht allen. Mein letzter Punkt ist, wenn unser Gottesbild geprägt ist von diesem Vers, dass Gott ein großzügiger Gott ist, und unser Menschenbild geprägt ist von diesem Vers, dass die Menschen in Verbindung sind mit dem Heiligen Geist, ob sie es wissen oder nicht, dann hat es drittens enorme Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir mit Menschen über Gott reden, richtig? Und ich hoffe einfach, dass euch das so hilft, wie es mir hilft. Mein inneres Bild ist immer, wenn ich mit jemand rede, der sagt, ich bin nicht gläubig, dass ich mehr über ihn weiß, als er über sich. Das ist immer mein inneres Bild. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sagt, ach, mit Jesus und so, da will ich nichts zu tun haben, nur schlechte Erfahrungen gemacht oder wie auch immer, dann habe ich das Gefühl, innerlich, ja, aber du hast keine Ahnung, wie viel Jesus heute schon in deinem Leben gemacht hat. Lass es mir dir mal sagen. Und eine Situation, wo ich das ständig erlebe und wo das so Spaß macht, ich arbeite ja im Sommer viel als Trauredner, als mache freie Hochzeiten und ich würde sagen, 80% der Paare, die zu mir kommen, sagen, sie sind nicht gläubig, sind aus der Kirche ausgetreten, sie wollen bitte nicht zu viel Gott und so. Sage ich, okay, höre ich mir einfach mal an. Wenn ich jetzt dieses innere Bild hätte, dass nur weil jemand sagt, er ist nicht gläubig, er keine Verbindung zu Gott hat, dann müsste ich eigentlich sagen, ja, nee, dann nehme ich nicht an, weil was soll ich denen denn sagen? Das wird ja ein einziger Krampf. Ich habe aber ein anderes Bild. Und zwar sage ich, okay, treffen wir uns einfach mal zum Traugespräch und ihr erzählt mir mal von eurer Geschichte. Dann fangen die an zu erzählen. Und dann sagen die, ja, wir sind seit 7 Jahren zusammen. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die mir vor 2-3 Jahren erzählt wurde. Ja, wir sind seit 7 Jahren zusammen. Und so nach 2 Jahren hatten wir echt eine harte Zeit, weil die Eltern von der Braut sich dabei waren zu trennen. Und dann war das so, dass die Braut war schon ein bisschen älter. Und es hat sie enorm mitgenommen, über Wochen und Monate. Jeden Tag ging es um das Thema der Trennung, der bevorstehenden Trennung ihrer Eltern. Und die Braut war völlig aufgelöst. Und immer wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist, gab es genau ein Gesprächsthema, die Trennung. Und ihr könnt euch vorstellen, so in den ersten Wochen ist es okay für so einen frisch gebackenen Partner, der hört sich das an und so. Aber nach ein paar Monaten kann es anfangen, ein bisschen anstrengend zu werden, wenn es immer nur ein Gesprächsthema gibt. Und irgendwie hörte das nicht auf, dieses Thema, und sie haben drüber gesprochen und drüber gesprochen und dann sagte sie, weil ich eben, meine Frage war eben, was schätzt ihr am anderen? Und dann sagte sie, weißt du, Nico, in all diesen Monaten, wo ich ihm immer nur die Ohren vollgeheult habe und er nichts anderes gehört hat von mir als dieses problematische Thema, saß er da, Abend für Abend, auf seiner Couch und hat mir zugehört. Er hat mich nicht gerichtet, er hat mich nicht irgendwie in eine Box geprängt, er hat mir keine Lösungen vorgeschlagen, er war einfach da und hat mir zugehört in meiner Not. Und dann sitzt da der Pastor Nico und grübelt in seinem Kopf und denkt, warte mal, ich habe gerade was gesehen. Was habe ich gesehen in dem Moment, als ich es erzählt? Bei diesem Mann, was sehe ich da? Unglaubliche Geduld, oder? Was sehe ich noch? Treue, was sehe ich noch? Selbstbeherrschung. Amen. Ey, wenn du nach ein paar Monaten des Gleiches irgendwann bist, mal auf den Tisch hauen und sagen, jetzt mal gut, Selbstbeherrschung, was sehe ich noch? Sanftmut. Merkt ihr, was in mir innerlich passiert, während die Ungläubigen erzählen, wie sie nichts mit Gott zu tun haben? Und ich sehe die Frucht des Heiligen Geistes in jedem zweiten Satz. Wisst ihr, was mein inneres Gefühl ist nach so einem Gespräch? Ich habe gerade mit Menschen gesprochen, die zutiefst verbunden sind mit Gott und seiner Liebe, aber nichts davon wissen. So wie die Hanna Sprudel getrunken hat und satt geworden ist, aber sie hat keine Ahnung, was die Quelle dieses Wassers ist. Und dann ist mein inneres Bild und mein Ziel, diesen Menschen mitzugeben und zu erklären, woher all das Gute kommt. Ob sie das dann glauben oder nicht, ist ihre Sache. Aber mein Wunsch ist, dass wir die Quelle von all dem Guten auch kennen. Denn wenn wir wissen, woher das kommt und dass es nicht nur ein Zufall ist, was passiert dann mit uns? Was passiert, wenn wir wissen, woher die ganzen Geschenke kommen, die wir den ganzen Tag erleben? Dankbarkeit. Ist das was, was unser Leben schön macht? Total. Habt ihr das Gefühl, wir leben in einer enorm dankbaren Ostfilder-Region? Habt ihr das Gefühl, wir Schwaben sind die absoluten Champions in Dankbarkeit? Habt ihr das Gefühl, wir sind die, die am wenigsten losmeckern, wenn was Schwieriges passiert? Nee. Das heißt anscheinend, wenn wir zu wenig Dankbarkeit haben, könnte es sein, dass wir zu wenig wissen, woher all das Gute kommt, was wir haben jeden Tag. Vielleicht braucht es ein paar Christen, die den Leuten erklären, woher die Freude kommt, woher die Liebe kommt, woher die Geduld kommt, woher die Treue kommt. Und wenn du so anfängst, über Gott zu reden, da sagen die Leute plötzlich, naja, wenn Gott so ist, auf den hätte ich schon auch Bock. Wenn Gott wirklich der ist, der mir in dieser Situation die Sanftmut gegeben hat, meine Frau ausreden zu lassen. Wenn das Gott ist, der das in mir hervorgebracht hat, boah, da hätte ich schon Interesse, mal mehr von dem zu hören. Und plötzlich bist du in einem ganz tiefen Gespräch über die Verbindung zu Gott und was für ein Gott es ist, an den wir glauben. Das ist ein einziger Bibelvers. Merkt ihr, was man da rausholen kann? Und man holt es nur dann raus, wenn man ernst nimmt, was da steht. Und ich schicke euch nach Hause mit diesem Wunsch, dass ihr einfach mal für euch überlegt, glaubt ihr das wirklich, dass der Heilige Geist die Quelle und die Frucht, die Quelle und der Ursprung ist von aller Liebe auf dieser Welt? Und wenn du das glaubst, dann schicke ich dich nach Hause mit der Frage, was hat es dann für Konsequenzen? Für dein Gottesbild, für dein Menschenbild und für die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen über den Glauben sprichst. Wenn du dir das nicht alles merken konntest, dann habe ich für dich wieder so ein tiefer Papier gemacht. Das ist einfach eine Zusammenfassung zu dem Text und drei Fragen zum Tieferdenken. Liegt nachher da hinten aus. Könnt es gerne einfach so mitnehmen, zu Hause drüber nachdenken oder in euren Hauskreisen drüber sprechen, wo auch immer. Und ich hoffe, dass dieses Für alle, das in unserem Untertitel anklingt, jetzt auch deutlich geworden ist, woher das kommt. Dass das sich speist von dem Gott, an den wir glauben. Amen. Cool, dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch für uns und wir bringen diesem Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck durch Lieder und durch Lobpreis. Vater, danke. Danke für deine Großzügigkeit. Danke, dass du am Werk bist bei so viel mehr Menschen, als wir es glauben können. Und ich bitte dich, dass du unsere Box sprengst. Herr, du, ich habe das Gefühl, gibt es manche, die, für die ist es echt eine Boxsprengung. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie du bist und wen du beschenkst. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns einen neuen Blick schenkst auf unsere Mitmenschen. Dass du uns Glauben schenkst für ihr eigenes Leben, wo sie sagen, da glauben sie überhaupt nichts. Lass uns Dinge sehen, die sie noch nicht sehen. Lass uns gute Nachricht verkünden, Vater. Und ich segne dich heute, an diesem Morgen, mit dem Wissen, dass Gott in dir gute Frucht hervorbringt. Dass er es liebt, dich zu beschenken. Und ich segne dich mit einem befreienden Gottesbild, mit einem befreienden Bild von deinen Mitmenschen, das dich motiviert, mit dem du gerne rausgehst und mit anderen über deinen Glauben sprichst. Amen.